Botschaft. Ich war gestern zu einer Regionalkonferenz hier von unserer BFP-Region und da war auch ein Missionars-Ehepaar da, also im Mittleren Osten. Da darf man nicht so genau wissen, wo die sind, weil das gefährlich ist. Und die erzählten, dass Jesus dort ganz viel tut, ohne dass irgendjemand was dazu tut. Ja, also da haben Leute Träume von ihm, also Jesus begegnet Leuten im Traum, ja, in Visionen. Und sie erzählten ganz konkret von einem ehemaligen Imam, ja, der also Jesus in einer Vision gesehen hat und hat gesagt, da will ich mehr wissen. Und dann ist die Aufgabe der Missionare dort einfach nur da zu sein, ja, und dass die Leute, die so angerührt sind von Jesus durch solche Erlebnisse, dann hingehen können und sagen, was ist denn das? Und die haben natürlich dann auch viel zu erleiden. Ja, der Imam hat sich dann bekehrt, hat seinen Beruf natürlich verloren, ist klar. Ja, aber auch seine Familie, seine Frau hat sich scheiden lassen. Die Leute haben ihn aus dem Haus zerren wollen und verprügeln wollen. Und all diese Dinge passieren dort. Ja, aber Jesus handelt und tut viel dort. Ja, wir wissen das bloß nicht so, weil das nicht so in Medien ist. Das macht Mut, finde ich. Ja, und wir dürfen das auch für uns hoffen hier. Wir haben ja die Freiheit, eigentlich auch Jesus zu verkündigen. Und dann wollen wir das auch tun. Charles Haddon Spurgeon ist ein Begriff, oder? Ja, ganz bekannter Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert in England. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie das da so aussah, wenn er... Halt, ich muss es einschalten. Ich vergesse immer. Da haben wir das Bild, so sah das damals aus. Ja, also besser habe ich es nicht hingekriegt in so einem Saal. Und Spurgeon erzählt mal oder berichtet mal eine Begebenheit in seiner Autobiografie. Und da schreibt er, einmal während meiner Zeit in Water Beach hatte ich eine schläfrige Gemeinde vor mir. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Also eine schläfrige Gemeinde hatte er vor sich. Es war an einem Sonntagnachmittag. Diese Sonntagnachmittagsgottesdienste in unseren englischen Dörfern sind gewöhnlich eine ungeheure Verschwendung von Energie. Roast Beef und Pudding liegen schwer auf den Seelen der Zuhörer. Und der Prediger selbst ist lahmgelegt in seinem Denken, weil diese Stunde der Verdauung gehört. Die Leute hatten zu viel zu Mittag gegessen, also kamen sie müde und träge zur Kapelle. Und es dauerte nicht lange, da schliefen viele von ihnen. Wer schläft, sündigt nicht, ne? Also versuchte ich ein altes Mittel, um sie aufzuwecken. Ich schrie mit aller Macht, Feuer, Feuer, Feuer! Einige meiner Zuhörer schrien zurück, als sie von ihren Stühlen aufsprangen, wo es sei. Ich antwortete ihnen, wie es auch andere Prediger in ähnlichen Situationen getan haben, in der Hölle für Sünder, die den Erlöser nicht annehmen wollen. Das ist ein Ding, oder? Die haben ihren Gottesdienst wirklich Sonntagnachmittag. Shocking. Aber natürlich ist das Erschrecken der Zuhörer jetzt auch nicht die feine englische Art, ne? Das haben wir nicht nötig, oder? Wir müssen keine Leute erschrecken. Also ich habe es, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie es läuft, wenn ich nicht da bin. Also. Ja. Gut. Mir ist diese Story nicht deshalb aufgefallen, weil sie so bizarr ist, ne? Also für unsere Ohren, ne? Sondern weil sie mir so ein bisschen Einstieg bietet für einen weiteren Gedanken zum Auftrag der Gemeinde Jesu Christi. Ich möchte da gerne ein bisschen an Predigen anknüpfen, die ich schon mal so übers Jahr gehalten habe. War ja manchmal auch mal was anderes. Und wie ihr ja vom Seminar mit Benno Bratz wisst, ja, vor 14 Tagen, ist ja unser Thema, wir fragen nach dem, was Gott will. Ja, das beschäftigt uns in diesem Jahr auch. Und in diesem Rahmen habe ich schon einige Dinge mal thematisiert mit diesem Schwerpunkt Auftrag der Gemeinde. Und möchte mal kurz daran erinnern, vielleicht weiß es der eine oder andere noch. Das erste war, Gemeinde hat den Auftrag, ja, Familie zu sein. Das ist das, was Gott will. Ja. Gott möchte, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde, Familie ist. Ich will das jetzt nicht weiter, ne? Haben wir alles schon gehört in der Predigt. Ja, vielleicht kann man es auch nochmal nachhören, wen das noch interessiert. Wir haben also in der Gemeinde eine geistliche Heimat, ja, in der die Nachfolger Jesu, die Kinder Gottes, Frieden finden können, Stärkung und Ermutigung. Das zweite war, Gemeinde hat den Auftrag, sich zu verwandeln in das Bild Jesu Christi. Vielleicht erinnert ihr euch noch mit diesen Zerrbildern und so, war ich in der Folie. Ne? Wir sollen also widerspiegeln Jesus als Gesamtheit, also die Gemeinde soll Jesus widerspiegeln und jeder Einzelne hat auch daran Anteil. Und der dritte Aspekt, den wir uns angeschaut hatten, ist das Dienen. Ja, Gott möchte gern, das ist sein Wille, dass wir als Gemeinde dienen. Ja, wir sind herausgefordert, einander zu dienen, einander zu helfen, zu unterstützen, zu ergänzen. Ja, und dann können wir uns auch in die Lage versetzen, anderen über die Gemeinde hinaus zu dienen. Und bei all diesen Dingen ordnet sich ja mein persönlicher Auftrag als Kind Gottes in den Gesamtauftrag der Gemeinde ein und versetzt mich in die Lage, diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich helfe dann mit, dass die Gemeinde ihren Auftrag erfüllt. Welchen Aspekt des Gemeindeauftrags könnte es denn nun heute gehen, ja, der in dieser Geschichte mit Spurgeon angedeutet ist? Eine Frage, ne? Leute erschrecken? Ja, ist das unser Auftrag? Ja, ich glaube eher nicht. Auch mit der Hölle drohen ist sicher jetzt nicht das Optimale. Aber womit wir natürlich beauftragt sind, persönlich und auch als Gemeinde, ist die Verkündigung der guten Nachricht. Ja, haben wir da ein Ja dazu? Ja, das ist also der Wille Gottes. Ja, da müssen wir auch gar nicht groß beten und fragen. Das ist uns ja gesagt, ja, durch das Wort Gottes, durch die Bibel, dass wir den Auftrag haben, die gute Nachricht zu verkündigen. Die frohe Botschaft, ja, für Menschen, heißt ja nicht ohne Grund so. Es gibt einen Erretter für diese Welt. Ja, die Menschen dürfen und sollen das wissen. Und Gott hat sich seine Gemeinde dafür geschaffen, damit sie diese Wahrheit in die Welt hinausruft. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Gott hat seine Gemeinde dafür geschaffen, dass sie diese Brotbotschaft in die Welt hinausruft. Und die Frage ist, die sich natürlich dann stellt, wie machen wir das? Ja, was versetzt uns in die Lage dazu? Sind wir da fähig? Und wie soll unsere Botschaft lauten? So wie es bei Spurgeon, ja, der erstmal die Hölle ausruft. Ja, ist das unser Auftrag? Und die Frage ist, ob das so hilft. Ich möchte mit uns heute mal etwas anschauen, was Paulus dazu sagt. Und er schreibt es an die Gemeinde in Korinth in seinem zweiten Brief. Und ich lese mal diese Verse und diese Sätze aus dem 5. Kapitel ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wenn man sich diese Worte des Paulus an die Gemeinde in Korinth in aller Ruhe anschaut, ja, wenn man das mal so auf sich wirken lässt, ja, dann fällt einem schon auf, mir ging es jedenfalls so, dass er ganz wunderbare und eingängige Worte für diesen Verkündigungsauftrag gefunden hat und gewählt hat, ja, der für die Gemeinde da ist. Den Dienst der Versöhnung hat er gegeben. Ja, wir sind Gesandte bzw. Botschafter an Christi Stadt. Oder auch wir bitten für Christus. Wunderbar gesagt, oder? Kann man sich was drunter vorstellen? Ja, da ist ein bisschen Kopfkino auch. Ja, man kann es eigentlich schöner nicht sagen. Es wird ganz klar, was wir tun sollen, ja, was wir tun sollen, was wir auch sind und für wen wir das tun. All das steckt da drin. Aber, und diese Frage steht hier mal ein wenig im Raum, können wir das denn auch? Gelingt uns das? Sind wir in der Lage dazu? Ja, was versetzt uns in die Lage dazu? Und Paulus war sich dieser Frage scheinbar auch bewusst. Deshalb setzt er diese Worte, ja, mit denen er uns unseren Auftrag umschreibt, in einen Rahmen. Ja, das ist der Rahmen. Ja, und diese Erfüllung unseres Auftrages, Evangelium zu verkündigen, auf welche Weise auch immer, ja, ist nur auf dieser Basis, in diesem Rahmen möglich. Und dieser Rahmen ist Jesus. Mit ihm beginnt diese Aussage, die wir gelesen haben, wer es in der Bibel jetzt noch vor sich hat, kann das nachvollziehen. Mit ihm beginnt diese Aussage, durch Christus hat er mit sich selbst versöhnt. So beginnt der Text. Und mit ihm endet er auch, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, also in Jesus. Da muss man jetzt unsere persischsprachigen Geschwister um Entschuldigung bitten. Ich habe es aufgrund der Zeit so nicht geschafft, das jetzt zu übersetzen. Ja, beim nächsten Mal wieder. Das ist der Rahmen. Ja? Christus ist der Rahmen für unseren Auftrag. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und in ihm, ja, dürfen wir, auf ihn dürfen wir in allem schauen. Ja, so steht es im Hebräer 12. Er ist alles in allem. Er ist Anfänger und Vollender. Ja, in ihm sind wir. Durch ihn sind wir befähigt, das zu tun, was der Vater durch uns tun will. Und in ihm sind wir auch, es ist auch unser Sein in dieser und in der kommenden Welt geklärt. Das ist ja unser Vorteil, den wir haben. Ne? Unser Sein heute und auch in Ewigkeit ist geklärt. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wer macht sich Sorgen um die Zukunft? Muss sich niemand machen. Ja, wir haben eine Zusage, dass wir bei Gott sein werden. Und wir erkämpfen uns nicht die Versöhnung mit dem Vater, indem wir Leistung bringen. Das rutscht uns manchmal weg, oder? Da sind wir der Meinung, wir müssen dieses und jenes tun, damit wir mit Gott versöhnt sind. Das müssen wir nicht. Das ist geklärt. Ja, das ist ja das Wesen der Religion, Gott gnädig zu stimmen durch gute Taten. Wir brauchen das nicht. Das ist nicht mehr nötig. Das ist alles schon da. Dieser Rahmen ist da. Denn die Gnade und die Annahme bei Gott und durch Gott ist für uns schon geschehen. Das ist die frohe Botschaft, die wir hören dürfen. Das ist schon geschehen, das ist da. In Jesus Christus dürfen wir das empfangen. Wir sind nicht die, die sich was verdienen müssen, sondern wir sind die, die etwas empfangen dürfen und können. Und deswegen brauchen wir den Auftrag der Verkündigung auch nicht aus Angst zu tun. Ja, oh, wenn ich das nicht mache, dann falle ich aus dem Heil oder irgendwas. Wir brauchen diese Verkündigung nicht aus Angst zu tun, sondern aus Freude. Das ist neu, oder? Nicht wirklich. Aber vielleicht muss man es immer mal wieder hören. Ja, Gott hat uns den Auftrag der Verkündigung gegeben, aber wir können das wirklich aus Freude und in Freude tun und nicht aus Angst. Und wir tun ihn auch nicht, diesen Auftrag, um uns das Himmelreich zu verdienen, denn das Himmelreich ist ja schon da. Es ist in uns, sagt Jesus. In euch ist das schon da. Wir müssen es uns nicht verdienen. In Jesus Christus sind wir schon vor Gott gerecht gemacht. Halleluja, wer glaubt das? Wir sind vor Gott in Christus doch schon gerecht gemacht. Die Bibel nennt uns die Heiligen. Ja, für manche klingt das komisch, gerade wer so ein bisschen aus dem katholischen Raum kommt. Aber wir sind die Heiligen, weil wir zu Gott gehören. Deswegen spricht uns das Wort Gottes auch so an. Ja, wir müssen keine Bekehrungszahlen vorlegen, um zu sagen, ich gehöre auch dazu. Wir sind frei gemacht, aus voller Freude von Jesus zu erzählen. Wir sind frei gemacht, aus Freude von ihm zu erzählen. Also ich muss nicht mit meinen Nachbarn jetzt immer sagen, oh, ich muss den ja jetzt und ne, eigentlich müsste ich doch und so. Ne. Sondern eigentlich platzt das doch aus uns heraus, weil wir das doch erlebt haben. Weil wir doch dazugehören, weil wir da drin sind, weil wir dabei sind. Wir wissen, wie wunderbar das ist, im Reich Gottes zu leben, denn wir sind da drin. Durch Gott hineinversetzt. Ich möchte das mal in Abwandlung des bekannten Wortes, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, so mal so sagen, einen fröhlichen Botschafter hat Gott lieb. Kann man das mal so mitnehmen? Einen fröhlichen Botschafter hat Gott lieb. Wir können das auch, wir können fröhlich sein, unserem Auftrag von Jesus zu erzählen, denn, so schreibt es Paulus, wir sind mit Gott versöhnt. Ein schönes Wort, finde ich, ne? Steckt auch Sohn drinnen, ne? Wir sind versöhnt. Wir haben neues Leben empfangen. Da ist kein Schatten mehr zwischen uns und unserem Schöpfer und himmlischen Vater. Wir haben Zukunft und Perspektive in alle Ewigkeit. Wir haben Zukunft und Perspektive in alle Ewigkeit. Wie übrigens alle unsere Geschwister, ob sie verfolgt werden oder nicht, sie alle haben diese Perspektive. Ja, wenn du hier stirbst, bist du hineinversetzt in die Ewigkeit, in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und so müssen wir auch keine Angst mehr haben vor Sterben und Tod. Ja, unser physischer Tod wird ja nur der Übergang in eine größere und für uns noch unvorstellbar schöne Wirklichkeit sein. Das dürfen wir wissen. Das darf unser Leben hier prägen. Uns fällt es manchmal schwer, weil wir uns so schön eingerichtet haben, eine hohe Lebensqualität haben. Ja, aber bei Gott wird es noch viel schöner sein, ja, und viel vollkommener. Und da werden wir in das hineinkommen, für das wir geschaffen sind. Ja, das dürfen wir uns bewusst machen. Und all das ist ja schon da. Wir sind versöhnt mit Gott. Nun sage ich euch da sicher nichts Neues, ja, dass Christus uns, seine Nachfolger, seine Gemeinde mit Gott versöhnt hat. Ne, das ist ja jetzt nicht so neu. Ja. Schön, dass man es mal wieder hören darf. Durch ihn haben wir Zugang zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater. Wir sind in Beziehung zu ihm, was eigentlich ein Ding ist. Ne? Also wenn man das Alte Testament mal durchliest, ja, die hatten ja diese Beziehung nicht. Die haben sich gesehnt, danach ausgestreckt. Wir dürfen das haben. Durch Christus haben wir Beziehung zu unserem himmlischen Vater und sind hineingenommen in die Gemeinschaft von Vater Sohn und Vater Gott und Vater Heiligem Geist. Wir entdecken das ja auch gerade im Johannesevangelium, im Bibelforum, ne, wer da mit dabei ist. Ja, wie wir da hineingenommen sind, was für ein Vorrecht. Denn wir haben diese Versöhnung angenommen, wir haben uns unter diese Versöhnung gestellt, die Christus ja schon erworben hat und uns dadurch in unserem Innersten erneuern lassen. Da hat etwas geschehen in uns. Aber die Hingabe von Jesus an den Willen des Vaters, sein stellvertretender Tod für die Schuld anderer, hat eine Dimension darüber hinaus, über unsere Versöhnung hinaus. Und auf die weist Paulus auch hin. Gott hat in Jesus die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Er hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Jesus ist für die Schuld aller Menschen gestorben, nicht nur für meine, nicht nur für unsere. Für die Schuld aller, die jemals gelebt haben und die jetzt leben und auch der Menschen, die noch leben werden. Für all diese Menschen hat Jesus die Versöhnung erlangt. Denn sein Opfer reicht für alle Menschen. Das hat übrigens Auswirkungen auf unseren Auftrag, ja, Christus zu verkündigen. Denn wir gehen in eine Welt hinein, ich weiß nicht, ob das so bewusst ist, wir gehen in eine Welt hinein, die schon von Gott her mit ihm versöhnt ist. Wir denken immer, die Welt ist so schlecht, ne, und alles. Ah. Aber eigentlich sagt Paulus uns, die Welt, ja, ist ja schon von Gott her mit ihm versöhnt. Das heißt nicht, dass Schuld von Menschen keine Rolle mehr spielt. Natürlich, ne? Also ist immer noch die Macht der Sünde. Aber das heißt aber, dass Versöhnung mit Gott für jeden jederzeit möglich ist und präsent ist. Die Versöhnung mit Gott ist für jeden jederzeit möglich und präsent. Das ist da. Wir müssen diese Versöhnung nicht mühsam schaffen, wenn wir auf Menschen zugehen. Das befreit mich persönlich. Ja? Die Versöhnung ist schon da. Sie ist abrufbereit. Sie ist präsent. Ich muss das nicht machen. Nicht wir müssen uns bemühen, Menschen irgendwie dazu zu bekommen, dass Gott Frieden mit ihnen machen kann. Die Versöhnung ist da und wir gehen mit unserem Auftrag, Christus zu verkündigen, auf vorbereiteten Boden. Ja, wir gehen hinein in die Werke, die Gott schon vorbereitet hat. Ist vielleicht mal eine ganz andere Denke, ein ganz anderes Wissen davon, ja, was Gott schon getan hat. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, darf ich wissen, Gott hat den Frieden für sie schon gemacht. Sie brauchen ihn nur zu erkennen und anzunehmen. Sie müssen nur Ja sagen, nur die Hand ausstrecken. Herr, ich will das. Auch Sie müssen sich das dann nicht verdienen. Die brauchen bloß zuzugreifen. Wie so ein Kind bei Weihnachten. Ich kenne kein Kind, ja, was ein Geschenk hingereicht bekommt, sondern nö. Außer es schon von außen zu erkennen, dass es eine Barbie-Puppe ist und du willst es einem Jungen schenken, dann könnte das mal passieren. Aber Gott schenkt uns ja Dinge, die gut für uns sind. Ja? Also Gott hat alles schon gemacht, das Geschenk ist da. Menschen brauchen nur zuzugreifen, wir müssen da nicht irgendwas schaffen. Ja, das liegt auch manchmal dann nicht in unserer Hand, ob sie das erkennen. Aber diese Menschen dürfen ja an uns sehen, und das ist wichtig, ja, dass die dürfen an uns sehen, welche Auswirkungen die Versöhnung mit Gott hat. Sehen Sie das? Das ist mal so eine Frage, ne, die sich stellen darf. Aber dafür sind wir da, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, an uns sehen, was für eine Auswirkung die Versöhnung mit Gott hat. Wir stehen da als Beispiel vor ihnen. Ja, welche Veränderung durch die Beziehung zu Gott in einem Leben möglich ist. Und da kommt es gar nicht in erster Linie darauf an, was wir reden, sondern auf das, was wir sind. Und das ist auch die Chance in solchen Ländern, wo Verfolgung ist. Die dürfen nicht von Christus reden. Und ich weiß nicht, was für Zeiten auf uns zukommen. Ja, auch da gibt es ja Schwierigkeiten. Manchmal ist gar kein Reden möglich, aber Menschen dürfen erkennen, welche Chance die Versöhnung mit Gott für ihr Leben hat, wenn sie sehen, was wir sind. In diesem Zusammenhang ist mir ein wichtiger Unterschied in den Worten von Paulus aufgefallen, hier, die er uns berichtet in dieser Bibelstelle. Im ersten Teil, im Vers 18, spricht er davon, dass Gott uns, also seine Leute, die Nachfolger Jesu, die von Christus erneuert sind, die Gemeinde, durch Christus mit sich selbst versöhnt hat und uns als Gemeinde den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das schreibt er im Vers 18. Und im zweiten Teil, dem Vers 19, geht es um die Versöhnung der Welt mit sich selbst in Christus. Und dort spricht er von dem Wort der Versöhnung, das in uns gelegt ist. Der Dienst der Versöhnung ist also etwas, was wir miteinander haben, im Miteinander, innerhalb der Gemeinde. Das Wort der Versöhnung ist für unser Wirken nach außen. Und aus diesem Zusammenhang heraus möchte ich fast so sagen, dass der Dienst der Versöhnung untereinander und miteinander eine Voraussetzung dafür ist, ja, dass das Wort der Versöhnung nach außen gehen kann, dass es Kraft hat, dass es authentisch ist. Wer hier innerhalb einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde, wo wir auch eng zusammen sind, wo wir uns kennen, wo wir uns auch manchmal einander reiben, ja, wo es Spannung manchmal auch gibt, wenn wir hier nicht miteinander versöhnt umgehen, nicht versöhnt miteinander umgehen können, dann kann man dann auch nicht woanders glaubhaft von Versöhnung sprechen, oder? Stimmt er mir dazu? Wer Versöhnung nicht lebt, kann nicht von Versöhnung sprechen. Also kann er schon, aber das nimmt ihm niemand ab. Und Paulus schreibt diesen Brief ja an die Gemeinde in Korinth. Ja, die hatte ja so mit Einheit, mit Einigkeit ihre Schwierigkeiten, das wissen wir. Auch im Umgang mit Paulus war es nicht ganz einfach. Das war der wunde Punkt dieser Gemeinde. Ja, da war viel Streit, da war Uneinigkeit, da waren verschiedene Interessen und Lehren und die kostet es, was es wolle, auch durchgesetzt werden sollten und sowas. Und wahrscheinlich betont Paulus aus diesem Grund hier nochmal besonders diese Grundlage, was nötig ist, um als ganze Gemeinde gute Verkündiger von Jesus zu sein. Ja, denn Versöhnung heißt doch, dass eine Schuld, ja, Schuld zerstört immer Beziehung und macht Leben unmöglich, dass für eine Schuld Sühne getan wird durch Jesus. Das betont er hier nochmal. Eigentlich kann Schuld ja niemals wieder gut gemacht werden. Das ist so, als wenn man einen abgeschossenen Pfeil zurückholen will. Da bleibt immer irgendwas. Kennt er sicher auch, ne? Da hat mir jemand was angetan, hat mich verletzt. Ja, wenn du mir dann wieder begegnest, da gibt es dann so einen Selbstschutzmechanismus und so, ne, dem traue ich nie wieder. Okay, ich verzeihe dir, aber trauen nicht. Geht so andersrum, ich kann ja auch jemanden verletzt haben. So ist es eigentlich unter uns Menschen. Da bleibt eigentlich immer was. Versöhnung heißt aber, da bleibt nichts mehr. Schuld ist ausgeräumt. Ja, und was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. So sagt uns das Wort Gottes. Wir sagen, das geht nicht. Ja, wenn einmal Schuld da war, da ist das am Ende, das Verhältnis. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Weil Jesus, der völlig ohne Schuld war, sein Leben dafür hingegeben hat, dass mir das Leben, das durch meine Schuld vor Gott verwirkt war, neu geschenkt wird. Das ist die Voraussetzung. Bei Jesus war kein Schatten auf seinem Leben, nichts. Er hat es hingegeben, damit die Schatten meines Lebens hinweggetan werden. Da bleibt kein Rest, kein Gedenken an alte Schuld. Der Prophet Micha sagt es mal im Namen Gottes: Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Das tiefste Meer ist der Ort, wo nichts mehr wieder rausgeholt wird. Was vor Gott vergeben ist, wird nicht wieder rausgeholt. Was vor Menschen vergeben ist manchmal, ja, leider, das müssen wir lernen, dass das nicht nötig ist. Was vor Gott vergeben ist, wird nicht wieder rausgeholt. Es ist vergessen vor Gott. Ja, das holt auch Gott nie wieder heraus. Und sagt, ich habe es vor 10 Jahren, da, ne, da war das auch schon mal so. Es ist vergessen. Das bedeutet Versöhnung. Dass neues Leben, dass neue Beziehung, ein neues Miteinander möglich ist. Und liebe Geschwister, es ist möglich auch in der Gemeinde untereinander. Wir haben das erlebt, ich nehme das in Anspruch. Ja, das, was in meinem Leben schiefgelaufen, was an Schuld da war, hat Gott mir vergeben und er denkt nicht mehr dran. Davon leben wir alle, oder? Davon leben wir alle. Und das, was Gott uns zugesteht, das dürfen wir jetzt auch den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, zugestehen. Das müssen wir ihnen zugestehen, weil sonst keine neue Beziehung möglich ist, kein neues Miteinander, kein neues Leben. Das ist der Dienst der Versöhnung, ja, den wir einander auch tun. Sondern ich bin bereit, darüber das zu vergessen, was war, und nochmal von null mit dir anzufangen. Es kann sehr befreiend sein übrigens. Also diese Versöhnung, die wir von Gott erfahren haben, setzt uns in die Lage, auch mit Menschen versöhnt leben zu können. Das ist der Zusammenhang. Ne? Wenn ich das von mir aus versuche, das wird nicht klappen. Aber ich bin von Gott in die Lage versetzt, versöhnt leben zu können, weil er versöhnt mit mir lebt. Ja, und das sollte gerade für die gelten, die ja ebenfalls aus dieser Versöhnung leben. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Von der Logik her. Ich bin mit Gott versöhnt, du bist mit Gott versöhnt, dann muss es doch klappen miteinander. Oder gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Nein. Also das ist jedenfalls die Argumentation von Paulus, das muss gehen, wir sind in die Lage versetzt. Jesus erzählt ja mal die Geschichte vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18 und es beginnt mit dem Reich, der Himmel ist es wie. Ja, also Jesus möchte da etwas erzählen über die Beziehungen, die wir im Reich in Gottes, in dem wir ja leben, von unserem Geist her, im geistlichen Bereich, ja, wie es dazugeht. Und dann berichtet er ja von diesem Knecht, der also eine unvorstellbar große Schuld vergeben bekommt, ja, aber dann hingeht und seinen Mitknecht, also den, ja, dann wegen irgend 20 Euro oder so, knechtet und in den Schuldturm werfen lässt und ihm das nicht vergibt. Die meisten kennen das Ende, das geht nicht gut aus für den, der ursprünglich diese Schuld, diese große Schuld vergeben bekommen hat. Gott ist so großzügig, Gott ist so liebevoll zu mir gewesen. Gott ist so versöhnungswillig mir gegenüber. Und ich darf in diese Versöhnung eintreten, das darf ich dem anderen doch aber auch zugestehen. Ja, und dann ist es gut, also dass wir diese Versöhnung auch miteinander leben. Das ist selbstverständlich, das ist eigentlich gar nicht anders möglich. Versöhnung leben heißt also nicht nur, okay, ich hake das ab, ne? Du hast, was weiß ich, einen Bock geschossen, ne? Mir hat es wehgetan, ich sage, okay, ist vergessen. Ne? Das ist mehr Versöhnung. Versöhnung heißt, diese Schuld loszulassen und eine neue Beziehung zu leben. Zu sagen, wir vergessen das, wir starten am Nullpunkt. Ja, wenn wir also in der Gemeinde, dem Leib Christi, also von und mit Gott versöhnte Menschen zusammen sind, ja, dann braucht gegenseitige Schuld, Verletzung und Versagen keine trennende Rolle mehr spielen. Das sollte keine Rolle mehr spielen, das darf keine Rolle mehr spielen. Wir sind fähig, einander zur Vergebung und Versöhnung auszusprechen. Das ist Dienst der Versöhnung. Das ist auch was Aktives übrigens, ne? Den wir uns gegenseitig tun dürfen und tun können. Und dass es ein Dienst ist, zeigt schon, das geschieht nicht von alleine. Ja? Ich bin durch Gott fähig gemacht, Versöhnung zu leben. Und Versöhnung heißt, ich gehe aktiv auf den anderen zu und sage, ich möchte mit dir wieder eine gute, eine neue, eine ungetrübte Beziehung haben. Ich stelle mich nicht in die Schmollecke und sage, ich warte mal, bis der andere kommt. Der muss ja auch Versöhnung wollen. Das ist nicht das, was ich da lese. Dienst der Versöhnung heißt, ich gehe hin und strecke die Hand aus und sage, lass uns in diesem neuen Leben mit neuer Beziehung antworten und zusammen das tun, was Gott mit uns tun will. Haben wir da mal ein Amen dazu? Ja, oder? Und das macht uns dann, wenn das möglich ist, macht uns authentisch. Das Wort der Versöhnung nach außen zu tragen. Und nur das macht uns authentisch. Ihr denkt doch nicht, dass wenn Gäste jetzt hier reinkommen, mal gesagt, ne, hier, allein hier in dem Raum, wenn Gäste hier reinkommen und hier sind Spannung, der kann mit dem nicht und der grüßt den nicht, ja, und der hat das noch im hier so ein Hals und sowas, ne, dass sie das nicht merken. Merken die das? Das merken die unglaublich genau. Die sagen, hier gehe ich nicht wieder hin. Das habe ich auch im Kaninchenzüchterverein. Oder vielleicht nicht mal dort. Ne? Manchmal ist ja in Gemeinden manchmal schlimmer als. Ne? Wenn wir authentisch sein wollen, das Wort der Versöhnung nach außen zu verkündigen, dann dürfen wir unsere Fähigkeiten aktivieren, in Versöhnung miteinander zu leben. Denn dieses Wort der Verkündigung, das Wort der Versöhnung, das wir nach außen tragen, das ist ja im Unterschied zur Gemeinde, wo wir alle miteinander diese Versöhnung ja erlebt haben, das ist ja einseitig. Das ist einseitig, stimmt's? Wir haben die Versöhnung erlebt. Die Menschen draußen kennen diese Versöhnung nicht. Das Wort der Versöhnung ist etwas Einseitiges. Wir tragen das nach außen. Ja, wir haben es ja mit Menschen zu tun, die das erst kennenlernen müssen und die natürlich gar nicht so leben können, so versöhnt, wie wir das können. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns fähig gemacht hat dazu. Das sind oft rein menschlich ja gar keine schlechten Charaktere, darum geht es ja nicht. Aber diese innere Befreiung durch die Versöhnung mit Gott und die Befähigung zur Versöhnung mit Menschen, das können sie gar nicht kennen. Wir schon. Oder? Wir schon. Deshalb dürfen wir Menschen außerhalb der, ne, also unserer Gemeinde, der, die Christus nicht kennen, dürfen wir mit der Versöhnung durch Gott begegnen. Wir leben ihnen diese Versöhnung ein Stück vor. Ja? Das ist das, was wir sind. Ja, nicht unsere Worte, sondern unser Sein. Was ist, wenn dir ein Nichtchrist mal richtig einen vor den Gong haut? Ja, bei dem muss ich ja nicht, ne? Da kann ich zurückstenkern. Ist das die Antwort? Auch nicht, ne? Sondern auch da dürfen wir Versöhnung leben. Sondern von mir aus möchte ich das vergessen. Ich will dir das vergeben, ich will es vergessen, ich will eine neue Beziehung dir anbieten. Ich glaube, es gibt da nichts Überraschenderes, ne? Für jemanden, der Christus nicht kennt. Es ist unser Sein, was es auch nach außen hin ankommt. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, ruft Paulus den Ephesern zu, Kapitel 5 steht das. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wie würde sich denn Gott verhalten gegenüber jemandem, der ihn anbranzt? Zurückbranzen? Das ist nicht meine Erfahrung. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das Wort der Versöhnung beinhaltet, dass wir versöhnungsbereit und willig auf Menschen zugehen, in die Versöhnung verkündigen, weil wir selber als Versöhnung leben und das auch können. Denn Gott hat Versöhnung in Christus auch für sie geschaffen, ja, und wir leben es schon. Deshalb erinnert uns Paulus auch daran, in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, was wir durch Christus in dieser Welt sind. Wir sind Gesandte Christi oder Botschafter Christi. Wir leben nicht mehr für uns, für unsere Interessen, für unsere Befindlichkeiten, für unseren Luxus, für unsere Lebensqualität. Das ist nicht mehr unser Ding, unser Auftrag. Wir leben für Christus, für seine Ehre, dass er groß gemacht wird, dass er Menschen gewinnt. Wir sind die, die in einer Welt, die Christus nicht kennt, an seiner Stelle wahrgenommen werden. Ich habe euch erzählt, wie das in der arabischen Welt läuft. Ja, da kommt dann Jesus mit Visionen und Träumen auch manchmal. Von uns hört man das nicht so viel. Warum nicht? Weil hier sind wir da. Wenn Menschen Christus kennenlernen wollen, sollen, müssen, können, dann muss das durch uns geschehen. Wir sind die, in denen Christus ihnen begegnet. Ist uns das bewusst? Wo sollen sie es sonst her wissen? Vom amerikanischen Missionar? Wir sind die, mit denen sie jeden Tag zu tun haben. Und wenn Christus durch uns hindurchleuchtet, wenn sie in uns Christus erkennen, können sie ihm begegnen. Wenn wir aber die Schotten dicht machen und sagen, Jesus hier drin, wunderbar, das ist so schön warm ums Herz. Wie sollen sie Christus kennenlernen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer mehr als ganze Gemeinde und auch als Teil davon, als Einzelne Christus widerspiegeln. Ja, davon haben wir schon gesprochen. Gesandte, Botschafter, das ist ja ein bekanntes Bild, haben wir vor Augen, ja, die geben ja das weiter, was ihr Herr ihnen sagt oder ihre Regierung. Ja, also der Sinn eines Botschafters ist nicht, dass er hingeht zu jemandem und sagt, also meine Meinung ist, ne, dass, da hat er seinen Beruf verfehlt. Botschafter geben das weiter, was die Meinung ihrer Regierung ist, ihres ne, Ministerpräsidenten für unsere damals des Königs. Sie stehen nicht für sich, sondern für ihren Herrn ein. Und wenn wir mit Menschen über die angebotene Versöhnung sprechen, dann deshalb, weil es Gott so wichtig ist. Es gibt sicher viele Themen, mit dem, wo wir mit Menschen reden können, ja, und die uns wichtig sind, Modelleisenbahn oder Hundezucht oder irgendwas, ja, wenn du so ein Hobby hast. Aber wenn wir Gesandte Christi sind, dann ist es in allererster Linie wichtig, dass wir über die Versöhnung sprechen, die Gott ihnen anbietet, weil das ist unser Auftrag. Dafür sind wir Gesandte. Das leben wir vor und wir sprechen es aus. Und wir machen es deshalb, weil es Gott so wichtig war, dass es Jesus alles gekostet hat, das ganze Leben. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit dein Nachbar, dein Studienkamerad, dein Arbeitskollege, ja, dass der diese Versöhnung erkennt und annimmt. Das hat Jesus das Leben gekostet, das ist wichtig. Jesus sagt von sich, dass er gekommen sei, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Das möchte ich hier mal noch einwerfen. Ja, das ist wie so eine Frage, wie wir auch mit der Welt umgehen. Jesus ist gekommen und sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen zu richten, ich will retten. Und so eine Frage, wenn wir mit Menschen zu tun haben, ja, mit welchem Geist gehen wir eigentlich auf sie zu? Gehen wir mit einem Rettergeist auf sie zu? Sie sollen Christus kennenlernen. Und wenn sie mir, was weiß ich, wehtun und wenn sie mich beleidigen und so, das ist alles nicht so schlimm. Christus will sie retten. Sie können ja auch gar nicht anders, weil sie die Versöhnung nicht kennen. Oder gehe ich mit einem Richtergeist auf Menschen zu, sowieso alles Mist, was die machen. Kannst du abhaken. Welchen Geist hatte Jesus? Was sollen wir widerspiegeln? Meine Hausaufgabe. Ich finde es interessant, welche Worte Paulus hier wählt. Ja, er spricht davon, dass wir für Christus bitten. Ihr bittet für Christus. Das ist interessant, finde ich, weil das ist unser Teil. Ja, also wir sind nicht dazu da, Menschen zu überführen. Das macht der Heilige Geist übrigens. Das ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen, du machst das falsch. Ne? Und so. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Das macht der Heilige Geist. Wir bitten für Christus. Öffne dich doch dieser Versöhnung. Ja, dein Weg geht in die falsche Richtung. Du sitzt in einem Zug, der auf den Abhang zurast. Aber was für Worte gibt, das ist unser Ding. Ja, Menschen werden durch den Heiligen Geist überführt. Der Heilige Geist sagt ihnen, was falsch ist in ihrem Leben. Nach unserem Bitten. Wir zwingen noch niemanden, wir überreden niemanden, wir manipulieren nicht. Ist ja manchmal auch in Familien so ein bisschen das Schwierige, ne? Wenn dann die Kinder sich so ein bisschen anders orientieren und so. Ne? Also da gibt es auch manche Manipulationsgefahr. Wir bitten. Wir bitten Christus für unsere Mitmenschen und wir bitten die Mitmenschen, Christus doch anzunehmen. Ja, aber das mit ganzem Herzen. Das ist unser Auftrag. Weil wir das wissen und weil wir es auch vorleben, wie befreiend ein Leben der Versöhnung ist. Und Versöhnung mit Gott und mit Menschen, da gibt es einfach nichts Schöneres. Wir haben es gesungen, das Lied. Ja? Ich finde das übrigens sehr schön, weil das so gut ausdrückt. Ja, Versöhnung. Das ist wie frischer Regen. So, ne? So, ach, was wirklich gut tut das. Ne? Wir durften das erkennen, wir durften es empfangen. Und deshalb dürfen wir einander in Versöhnung dienen. Wir dürfen füreinander da sein, versöhnt auf einer neuen Basis, in neuen Beziehungen. Und wir dürfen Menschen dazu einladen, das doch auch kennenzulernen. Und das ist das, was, wozu uns unser Herr auch befähigt hat und wo er uns auch beauftragt. Und da darf man sich auch manchmal prüfen. Ja? Also dazu lade ich dann zum Schluss auch ein, dass man sich da mal prüft. Herr Jesus erzählt ja dieses Gleichnis von versöhnungsunwilligen Knechten nicht umsonst, ja, was ich vorhin angedeutet habe. Das erzählt er nicht umsonst, das erzählt er seinen Jüngern. Ja, weil uns das eben auch passieren kann. Ja, wenn es Geschwister gibt, denen wir zwar vergeben haben, so, ne, okay, so, vergebe dir, aber wo so echte Versöhnung ausgeblieben ist, wo es keine neue, gesunde Beziehung gibt, ja, wo das nicht gelungen ist, dann darf das noch geschehen. Darf man das nochmal sagen, okay, ne? Lass uns doch neu beginnen. Aber wir brauchen das, wir leben davon, noch als Gemeinde, von dieser Authentizität, dass wir also Versöhnung leben, auch Versöhnung verkündigen. Und dann wird dieses Wort der Versöhnung auch durch uns nach außen an Kraft gewinnen. Ich lade da mal ein heute. Ja, also wenn das bewegt hat, gesagt, okay, da habe ich Nachholbedarf. Vielleicht untereinander mit irgendjemandem. Ja, dann komm nach vorne nachher. Komm nach vorne, sprich das an, wenn du da auch Hilfe brauchst. Und wer vielleicht auch für sich gemerkt hat, ich lebe nicht in dieser Versöhnung mit meinem Herrn. Ja, ich möchte diese Versöhnung erstmal richtig kennenlernen. Ja, wer vielleicht noch nie auch Jesus in sein Leben reingelassen hat, kommt nach vorne nachher. Ja, dass wir miteinander beten, dass wir das vor Gott bringen. Ich lade ein. Es ist wichtig, dass man, wenn man das hört, wenn es einen bewegt, dass man auch reagiert, dass man da auch das umsetzt, wirklich in etwas, was Veränderung dann auch anschiebt. Amen.